Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich Ihnen die beiden Verse als Predigttext vorlese, möchte ich kurz erzählen, in welchem Kontext sie stehen. Die beiden Predigtverse erzählen von dem Kämmerer aus dem Morgenland und von dem Philippus, wie sie getrennt werden. Der Philippus hat eine ganze Weile in Samarien evangelisiert. Das Wort ist von den Menschen angenommen worden. Und es wird berichtet in der Apostelgeschichte, wie große Freude dort entsteht. Und eines Tages kriegt er einen Spezialauftrag. Er sagt, geh runter an die Straße, die aus Jerusalem rausgeführt nach Gaza. Stell dich dorthin. Philippus macht das, geht den Weg und wartet dort an der Straße. Und da kommt eine Kutsche vorbei, sitzt ein farbiger Mann drauf, der liest in der Bibel und Gott sagt, Philippus, geh da hin und halt dich zu der Kutsche. Der marschiert zu der Kutsche hin, sieht, dass dieser Mann in der Bibel liest und er stellt ihm eine Frage, sagt, verstehst du, was du da liest? Nein, sagt er, überhaupt nicht. Ich habe ja auch gar niemanden, der mich anleitet. Ich komme hier nicht weiter. Ganz große Katastrophe. Dieser Mann ist in Jerusalem gewesen. Er wollte Gott anbeten, hat Gott gesucht und er ist da scheinbar nicht zum Ende gekommen. Und jetzt fährt er wieder zurück. Er ist Finanzminister am Hof der Kandake, ein ganz angesehener, reicher, vermögender Mann mit viel Einfluss. Und er fährt zurück in sein Heimatland, hat eine lange Reise vor sich. Und jetzt kommt dieser Mann zu ihm, dieser Philippus, und er bittet ihn dann auf die Kutsche aufzusteigen und dann legt Philippus los. Während er sonst richtig dann vor vielen Menschen gepredigt hat, jetzt gibt es eine 1:1 Evangelisation. Und er erklärt ihm, so steht es in der Bibel, das Evangelium ganz genau, wer Jesus Christus ist, was er getan hat. Und Gott scheint absolute Vollmacht in diese Predigt hineinzulegen, in diese Evangelisation. Denn als der fertig ist, kommt in Anführungszeichen zufällig, bei Gott gibt es keine zufällig, die Kutsche an so einem Teich vorbei ist. Eine öde Gegend, sagt die Bibel, wo sie eigentlich herfahren. Und da sagt der Kämmerer, ja, wenn das alles so ist, was hindert es denn jetzt? Warum nicht taufen lassen? Ich will bei diesem Jesus sein. Super. Ja, super, der hat sofort verstanden. Bekehrung, der Geist hat ihn erreicht. Die steigen aus der Kutsche herab, die gehen ins Wasser. Und der Philippus tauft den Kämmerer auf den Namen Jesu Christi. Halleluja, alles super. Und dann, die meisten von uns kennen diese Geschichte ja sehr gut, kommt das, was ich als Predigttext mitgebracht habe. Wir wollen hören auf Apostelgeschichte 8, die Verse 39 bis 40. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse, die schon sein ungewöhnlicher Predigttext sind. Und wir wollen dich bitten, dass du aus diesen beiden Versen zu uns sprichst, Herr, dass wir was lernen können für unseren Glauben und dass du uns ansprichst, gerade da, wo wir momentan stehen. Und dass dieses Wunder geschehen kann, dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir dein Geleit in dieser Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, wir alle miteinander. Herr, schenk du uns deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt und segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinden, es gibt Bibelstellen, da liegt das Gold, so möchte ich das mal im Bild sagen, offen auf der Erde. Heißt, da muss man keine Theologie studiert haben. So einen Text liest man, da versteht man sofort, was der heilige Gott einem direkt zu sagen hat für sein Leben. Also zum Beispiel Psalm 23, der gute Hirte. Also da springt ein ja in jedem Vers an, da muss man nicht gucken halt, da ist das Gold, wie gesagt, offen oben liegend. Oder der Heilandsruf unseres Herrn Jesus Christus, Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, da springt einen sofort an, da findet man sofort das, was wirklich Wert und Gehalt für meinen Glauben hat. Aber es gibt manchmal Texte, wenn man die liest oder Verse, da fragt man sich so, warum stehen die eigentlich in der Bibel? Da liegt das Gold nicht so oben auf. Manchmal muss man so ein bisschen tiefer graben, aber bitte seien Sie sich versichert, in jedem Vers der Bibel steckt Gold drin. Manchmal muss man ein bisschen mehr graben, um das zu finden. Und so zwei Verse haben wir hier auch, das ist eigentlich so der Ausklang der Geschichte. Und wenn man sich darüber nachdenkt, ja, wo steckt denn da die Theologie drin, wo ist denn da die Bedeutung für mein Leben, darf ich Ihnen versichern, da steckt eine Menge drin. Zumindest, ich habe letzte Woche eine wunderbare Predigt über diesen Text gehört, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist so viel Gold drin, das muss ich auch heute der Gemeinde mitbringen. Wir wollen uns nochmal in diese Geschichte zurückversetzen. Da ist jetzt was ganz Wunderbares passiert. Ein Mann kommt zum lebendigen Glauben, der Kämmerer. Sehr vermögender Mann. Und er ist jetzt gerade getauft worden. Und ich kann mir richtig vorstellen, nach der langen Suche, die er gemacht hat, er ist ja viele, viele tausend Kilometer gefahren aus Äthiopien nach Israel, hat Gott da nicht finden können, jetzt wieder zurück, vielleicht so ein bisschen enttäuscht, hat die Bibel nicht richtig verstanden, das Alte Testament, und jetzt hat er alles verstanden. Wie fröhlich und gut gelaunt er ist und wie dankbar auch diesem Philippus. Und jetzt stellen wir uns vor, der wird vermutlich auch eine gute Erziehung gehabt haben. Das Normale müsste doch jetzt eigentlich sein, die gehen aus dem Wasser. Und dann sagt der Philippus, du weißt du was, da sagt der Kämmerer zum Philippus, du komm mit mir nach Äthiopien, ich lade dich ein, du kannst Gast in meinem Haus sein. Oder sagt wenigstens, Mensch, wir fahren jetzt nochmal weiter und im nächsten Gasthaus, da machen wir erstmal eine große Feier, wir essen und trinken zusammen, dass sie sich umarmen. Aber nein, das passiert hier nicht. Es ist kein normales Weitergehen der Geschichte, sondern ein abruptes Ende. Eine Trennung, das ist der Thema heute des Gottesdienstes, eine Trennung, wie sie brutaler kaum sein kann. Die sind fertig mit allem. Und Gott entrückt den Philippus, so heißt er, er reißt ihn weg, so steht es im Urtext. Der ist nicht mehr da, das ist ein ganz wundersames Geschehen. Und da muss man sich schon mal fragen, warum handelt Gott denn so? Es wäre doch okay gewesen, wenn Gott einen anderen Auftrag für Philippus hat, dass er ihm das sagt. Dann hätten die sich verabschieden können, umarmen, bist immer herzlich willkommen. Bei mir in Äthiopien hätte er noch gesagt, prima, prima, dann wären sie auseinandergegangen. Nein, Gott macht hier ein besonderes Wunder. Und das macht er ja nicht, weil er nichts anderes zu tun hat, das hat ja Gründe. Und darüber habe ich dann nachgedacht. Was ist denn so der Grund, warum dieses Spektakuläre? Der reißt den weg und die Bibel sagt dann, er wird in Aschdod wieder gefunden. Das sind so knapp 80 Kilometer entfernt. Warum macht Gott so ein Wunderhandeln? Was ist der Grund dieser merkwürdigen Trennung? Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben. Eine merkwürdige Trennung. Und wir wollen so ein bisschen nach dem Gold schürfen, das in dieser merkwürdigen Trennung drinsteckt. 4 Punkte in dieser Predigt, die ich mitgebracht habe, über diese merkwürdige Trennung. Erstens, eine Trennung, die zeigt, wer der Herr ist. Zweitens, eine Trennung, die zeigt, was der Herr schenkt. Drittens, eine Trennung, die zeigt, was der Herr für nötig erachtet. Und viertens, eine Trennung, die zeigt, wie der Herr führt. Eine merkwürdige Trennung. Das Erste, eine Trennung, die zeigt, wer der Herr ist. Und jetzt versetzen wir uns noch einmal in den Kämmerer hinein. Der hat Gott gesucht, hat ihn in Jerusalem nicht finden können, hat in der Bibel gelesen, kam auch nicht weiter. Jetzt ist er wiedergeboren und jetzt erlebt er als erstes ein fantastisches Wunder. Er erlebt der Gott, an den er glaubt, dieser Jesus Christus. Er ist der Herr über Zeit und Raum. Der kann nicht nur ein Wunder tun, dass ein Lahmer gehen wird, dass ein Blinder sehen wird, was ihm vielleicht Philippus erzählt hat. Der ist in der Lage, mit einem Schlag diesen Philippus zu entrücken. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Wahnsinn. An diesen Gott darf er jetzt glauben. Wenn wir nachher dann nochmal auf diese Fröhlichkeit von ihm zurückkommen, halt, hat es auch damit zu tun, ich gehöre dem Herrn, der Herr über Raum und Zeit ist. Und das ist eine ganz wichtige Grundbotschaft der Bibel. Die steht hier am Beginn des Glaubens des Kämmerers. Aber die steht immer wieder am Beginn, zum Beispiel am Beginn der Bibel. Die Bibel geht los mit dem ersten Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Raum und Zeit waren nicht. Es gab weder den Raum noch die Zeit. Dann berichtet die Bibel im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel, wie Gott den Raum schafft und wie er die Zeit auch schafft, die Tage, die Sonne, den Mond. Alles macht Gott. Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist so, so wichtig. Auch wenn wir auf unsere kleinen Problemchen, auf dieser kleinen Erde gucken. Der Gott, an den wir glauben und der uns lieb hat und von dem uns nichts trennen kann. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Dem ist alles möglich. Deshalb ist ihm das auch möglich zu sagen, Schnipp zu machen und dann ist der Philippus weg. Weil er Herr über Raum und Zeit ist. Und von dieser Glaubenserfahrung spricht die Bibel immer und wieder, nicht nur zu Beginn der Bibel, als das Volk Israel ins gelobte Land einzieht. Da passiert ein ähnliches Wunder, wo ihm nochmal gezeigt wird, dass Gott der Herr über Raum und Zeit ist. Da kämpfen sie, Josua 10 könnt ihr das nachlesen, eine ganz fantastische Geschichte im Alten Testament, da kämpfen sie gegen die Amoriter. Und das ist ein harter Kampf, aber mit der Zeit gewinnt Israel Überhand. Jetzt haben sie die eigentlich schon besiegt, aber ein bisschen braucht es noch. Aber jetzt droht dieser Tag zu Ende zu gehen und dann hört die Schlacht auf. Im Dunkeln wurde nicht gekämpft. Und dann fängt an, Josua zu beten. Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Und dann schenkt Gott das große Wunder, dass die Zeit einfach stehen bleibt. Die Sonne geht nicht weiter, den ganzen Tag lang. Die können weiter kämpfen und besiegen die Amoriter mit einem großen Sieg. Warum? Weil eben Gott diesen Sieg schenkt und lässt gleichzeitig auch noch Steine vom Himmel regnen. Das ist die Erfahrung, die das Volk Israel zu Beginn der Inbesitznahme des Landes Kanaans macht, was ihr Gott für ein Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Er kann Dinge tun, die alle unsere Vorstellungen übersteigen. Problem ist, dass viele Menschen das nicht glauben. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, der sagt, das ist ja alles Märchen. Das stimmt doch nicht, so eine Geschichte wie mit dem Josua, dass die Zeit stehen bleiben kann. Der Pastor Latz, Sie sind doch ein gebildeter, wie oft habe ich das schon gehört, Sie sind doch ein gebildeter Mann, Sie haben da Abitur gemacht, haben doch studiert, da können Sie doch nicht mal dran glauben, an den Wunderglauben des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Sowas kann doch gar nicht geschehen, auch so eine Entrückungsgeschichte. Das muss man entmythologisieren, sagen dann die ungläubigen Theologen. Aber das kann ich doch nicht so glauben, das ist gar nicht möglich. Diese Menschen sind nicht nur ungläubig, was auch noch Schlimmes ist, die sind ungebildet. Wenn mir heute einer erklärt, das ist nicht möglich, dann sage ich, oh, haben Sie sich schon mal mit Albert Einsteins Relativitätstheorie beschäftigt? Wenigstens so ein bisschen. Die sagt nämlich, und die ist seit über 100 Jahren da, und ich kann die nicht verstehen, ich habe nur so ein bisschen was verstanden, aber die sagt eindeutig, und das ist Lehre in der Physik, das anerkannt, es gibt nicht nur die drei Dimensionen, die wir sehen, eben Höhe, Breite, Länge, sondern es gibt noch eine vierte Dimension. Das Raum-Zeit-Kontinuum. Und Raum und Zeit, so sagt es Einstein in dieser Relativität, sind relativ. Und das ist das, was vor 120 Jahren Albert Einstein entdeckt hat oder vor 110 Jahren. Heute die Physiker sind noch viel weiter, die sagen, es gibt nicht nur eine vierte Dimension. Vor einigen Jahren hat man in Cambridge entdeckt, die sogenannte nackte Singularität, da hat man Beweis erbracht für die fünfte Dimension. Und wenn Sie mit Physikern sprechen über die String-Theorien, dann wissen Sie, dass es nicht nur 5, 6 oder 7 Dimensionen gibt, sondern 11. Und dass es Paralleluniversen gibt und dass es Verbindungen geben muss. Das ist das, was heute die Physik lehrt. Dass das alles möglich ist für einen Spitzenphysiker, für einen richtig gebildeten Menschen, ist so eine Geschichte überhaupt gar kein Problem. Da wird Ihnen jeder Spitzenphysiker sagen, ja, ist ja klar, es gibt ja mehrere Dimensionen. Diese Dinge sind möglich. Mit denen müssen wir unterhalten, wie gesagt, über Paralleluniversen, schwarzen Löchern, all sowas. Aber wissen Sie, ich brauche keinen Spitzenphysiker. Mein Gott, der ja das alles geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie viele Universen und wie viele Paralleluniversen und wie viele Dimensionen es gibt. Das interessiert mich letztlich auch gar nicht. Das Einzige, was für mich wichtig ist, der Gott, an den ich glaube, der ist der Herr über all das. Der kann die Zeit anhalten, der kann die Zeit verändern. Und für den er ist auch nicht an Raum gebunden. Und das wird hier eben deutlich bei dieser Trennung. Das darf eben der Kämmerer erleben. Und das ist natürlich ein großes Wunder, dass er das erleben darf, dass sein Gott, an den er jetzt glaubt, der Herr über Raum und Zeit ist. Aber das eine ist ja zu sagen, das Große bei Gott zu sehen, das runterzubrechen dann fürs eigene Leben. Was bedeutet das denn für mich? Super. Super wird er sicherlich gedacht haben, dieser Kämmerer. Wenn ich an diesen Jesus jetzt glauben kann und der ist Herr über Raum und Zeit, dann ist er nicht nur in Jerusalem, wo ich dachte, ihn zu finden, in den Steinen des Tempels. Nein, dann wird er ja auch jetzt bei mir sein, das ist er jetzt auch gerade gewesen. Und dann wird er sicherlich auch mit mir gehen nach Äthiopien und wird auch da bei mir sein. Ich glaube, dass ein Teil der Fröhlichkeit, mit der er dann seines Weges weiterzieht, genau darin besteht, dass er das verstanden hat und sagt, Halleluja, ich brauche nicht mehr nach Jerusalem zu fahren, so schön es da auch ist. Gott ist ja überall. Das ist ja auch so eine Sache. Einer, der Herr über Raum und Zeit ist, der konnte sowohl bei dem Philippus sein, dem was sagen, der war bei dem Kämmerer, wie der gelesen hat. Er ist überall. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Ich glaube, dass dieser Kämmerer, der sich ja vermeintlich gut auskannte im Alten Testament, zumindest die Texte kannte, sicherlich auch den Psalm 139 kannte. Und da heißt es in den Versen 8 bis 10, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bleibe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Diese Trennung macht dem Kämmerer deutlich, egal wo ich hingehe, Jesus ist da. Der hält mich. Und nichts kann mich von ihm trennen. Er ist ja der Herr über Zeit und Raum. Und das ist das Erste, was wir aus dieser Trennung auch persönlich für uns lernen können. Egal wo wir sind in diesem Leben, in welcher Höhe, in welcher Tiefe, ja selbst wenn wir uns bei den Toten betteten, also wenn wir gestorben sind, ist Jesus da, weil er der Herr über Raum und Zeit ist. Und deshalb brauchen wir uns keine Gedanken machen über all die Probleme, die wir haben, weil wir einen Gott haben, der sich um unsere Probleme kümmert und der unser Leben in Raum und Zeit bis in alle Unendlichkeit in seinen Händen hält. Das ist der erste Punkt, eine Trennung, die zeigt, wer der Herr ist. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Ein zweites, was diese Trennung zeigt, ist, was der Herr schenkt. Eine Trennung, die zeigt, was der Herr schenkt. Da heißt es hier, er aber zog seine Straße fröhlich. Das ist eigentlich so ein bisschen widersinnig. Es ist gerade zu einer Trennung gekommen und eigentlich ist man ja bei so einer Trennung traurig. Also wenn man einen lieben Bekannten gefunden hat und jetzt so eine Trennung final sein wird, man sieht ihn nicht mehr, da ist so ein gewisser Schmerz. Erst recht, wenn man einen Menschen in der Familie verliert, der vielleicht stirbt oder sowas. Trennungen haben sehr häufig mit Schmerzen zu tun. Wenn dann Lücken in unserem Leben gerissen werden, wenn Menschen nicht mehr da sind, dann ist das etwas Belastendes für uns. Aber hier ist das ganze Gegenteil. Er zieht fröhlich seine Straße. Er ist sicherlich nicht fröhlich darüber, dass der Kämmerer nicht mehr da ist. Das können wir mit Sicherheit sagen, dass der Philippus nicht mehr da ist. Aber der Kämmerer ist fröhlich, weil er zu Jesus gefunden hat. Und wenn man zu Jesus gefunden hat, dann schenkt einem dieser Jesus vor allen Dingen eine Sache. Fröhlichkeit. Fröhlichkeit. Fröhlichkeit ist nicht, das sage ich immer wieder, so ein Nebenkriegsschauplatz des Evangeliums, sondern ist Zentralthema der frohen Botschaft. Das hat auch damit zu tun, dass Evangelium, ich sage das immer wieder, Euangelion heißt fröhliche Botschaft, frohe Botschaft. Das ist die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen, fröhliche Botschaft. Und das, was der Philippus dem Kämmerer erzählt hat, war die fröhliche Botschaft, so heißt es in der Bibel, von Jesus Christus. Er hat ihm gesagt, es gibt einen Gott, der dich lieb hat, der für dich in Jesus Christus gestorben ist und der dir ewiges Leben gibt, wenn du an ihn glaubst. Und das hat ihn so gepackt, das hat ihn so erfüllt, dass er einfach nur noch fröhlich ist. Trotz der Trennung von dem Philippus ist er fröhlich, weil er eben zu Jesus Christus gefunden hat. Und damit findet er zur Bestimmung seines Lebens. Denn das ist das, was Gott für uns, seine Geschöpfe, möchte. Die Fröhlichkeit. Schon bei der Geburt Jesu sind die Engel über dem Stall und die rufen dann, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Große Freude. Jesus Christus sagt in seinen Abschiedsreden kurz vor der Trennung, bei der Verheißung des Heiligen Geistes, euer Herz soll sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 14, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Vor allen anderen Dingen geht es im christlichen Glauben um Freude. Geht auch darum zu sagen, dass wir mitarbeiten im Reich Gottes, dass wir unsere Schuld bekennen. All die, richtig, aber das ganz Große, was Gott für uns möchte, ist die Freude und die Fröhlichkeit, weil er ein uns liebender Gott ist. Und jetzt nicht missverstanden, nicht die Freude und Fröhlichkeit an den Gaben der Schöpfung. Das gibt uns Gott auch. Dass wir ein schönes Auto haben, ein tolles Haus bewohnen dürfen, glücklich verheiratet sind, dass wir gesund sind, dass irgendeine Prüfung geklappt ist, das gibt uns Gott auch. Aber die Fröhlichkeit, von der hier die Rede ist und die dann auch den Kämmerer erfüllt hat, ist eine tiefere Freudigkeit. Nicht die Freudigkeit an den Gaben der Schöpfung, sondern am Schöpfer selber. Und wenn du beim Schöpfer bist, wenn du bei Jesus Christus bist, dann hast du diese Freude. Eine Freude, die die Welt mit ihren Gaben nicht geben kann. Die irdischen Freuden sind immer nur von kurzer Dauer. Die geistliche, ewige Freude, dadurch, dass ich bei Jesus Christus bin, ist eine bleibende Freude. Das ist etwas Wunderbares. Und zu dieser Freude hat dieser reiche Mann, der Kämmerer, der Macht, Ansehen, Einfluss, Geld, alles gehabt hat, gefunden. Jetzt ist er richtig fröhlich, weil er Jesus hat. Nicht mehr an den Gaben der Schöpfung, sondern am Schöpfer, an Jesus Christus selber. Halleluja. Das zeigt diese Trennung, was der Herr schenkt, nämlich dem Philippus Fröhlichkeit. Und ich hoffe, dass ihr alle fröhlich seid. Ich hoffe, dass ihr alle auch jetzt, die ihr hier seid und an den Geräten fröhlich seid, die ihr Jesus Christus gehört. Und wenn ihr nicht fröhlich seid, dann ist in eurem Glauben etwas defizitär. Und dann fragt ihr jetzt hoffentlich, ja, wie kriege ich denn jetzt neu diese Fröhlichkeit? Das ist ja schön, was Sie da erzählen, Pastor Latzel, von diesem Finanzminister damals aus Ägypten von vor fast 2000 Jahren. Schön, wie Sie es ausgelegt haben, aber ich brauche es für mein Leben. Brechen Sie es gefälligst mal runter. Wie kriege ich denn diese Fröhlichkeit? Will ich gerne machen, denn da zeigt uns auch diese Geschichte, wo die Quellen dieser Fröhlichkeit sind. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Yachtkollegen mit mir gesprochen, dem habe ich was erzählt über ein Zielfernrohr, habe ihm erzählt, wie wunderbar das Zielfernrohr ist. Das hat er scheinbar verstanden, was ich ihm dargelegt habe. Da hat er nicht mal irgendwelche Nachfragen gestellt, wie ist dieses, jenes oder solches. Hat er nur gesagt, wo kriege ich das Ding denn? Wo ist denn die Quelle? Wo kann ich mir das Zielfernrohr kaufen? Hat ihn überzeugt. Und ich hoffe, dass das, was ich Ihnen jetzt von dem Kämmerer gesagt habe, dass es Sie überzeugt, dass Sie auch fragen, ja, wo kriege ich den jetzt nochmal? Sagen Sie es mir noch einmal ganz genau. Wo sind denn die Quellen, wo man diese Freudigkeit beziehen kann? Nun, das Erste ist das Wort Gottes. Die Geschichte erzählt davon, dass der im Wort liest. Und als er im Wort liest, er liest den Propheten Jesaja, da passiert alles andere. Das ist der Schlüssel dazu. Wenn ich etwas im Reich Gottes erwirken will, bekommen will von Gott, bitte geht ins Wort. Da spricht Gott zu uns und da begegnet er uns. Wenn Veränderung im Glauben stattfinden soll in meinem Leben, Wort Gottes, das ist der Ort, wo wir hinzugehen haben. Und gerade was die Freude angeht, Psalm 119 heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Also das ist die erste Quelle, geht ins Wort, lest da drin. Auch wenn das so banal und einfach klingt, wie gesagt, der Latzel, der hat nichts anderes drauf, als immer wieder das Wort Gottes. Bitte geht dahin. Und jetzt ganz speziell für Leute, die momentan traurig sind, dann geht hin und lest den Psalm 23. Ich habe eben gesagt, das ist ja so ein Wort, da liegt der Goldklumpen ganz oben auf. Näht in die nächste Woche und zieht euch den Psalm 23 tief rein. Lest das, was davon einfach geschrieben wird, wie Gott zu euch steht. Und ihr werdet merken, wie das Quelle der Freudigkeit ist. Das ist das Erste, das Wort. Das Zweite ist die Vergebung. Das, was er ja liest hier in dem Text hier, Jesaja 53, ist die Geschichte, dass Jesus Christus dort im Alten Testament gesagt wird, dass er alle unsere Strafe auf sich nimmt. Also es geht um Vergebung. Dieses Wort liest er versteht es nicht und der Philippus legt es ihm aus. Und das ist auch ein Grund großer Freude, wenn wir die Vergebung annehmen und verstehen, wenn wir uns unter das Blut Jesu Christi stellen. Also das eine ist, bitte lest im Wort, um die Quelle der Freude zu haben. Aber vielleicht hast du deshalb keine Freudigkeit, weil du in deinem Leben deine Schuld noch mit dir rumträgst, weil du mit einer Sache noch nicht klaren Tisch gemacht hast. Dann unter das Kreuz gekommen, sich vom Blut Jesu Christi reinigen lassen, reinwaschen lassen, den ganzen Dreck runter. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie den ganzen Tag gearbeitet haben im Garten und sind so richtig schmutzig und abgekämpft und da geht man unter die Dusche und dann hat man geduscht, ach, da geht man raus und ist sauber, schön, das ist was Wunderbares halt. Noch viel, 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 viel besser ist es, wenn man Vergebung der Sünden erlebt hat. Wenn man Dinge richtig falsch gemacht hat, aber dann zu Gott gekommen ist und erlebt hat, jawohl, er schenkt mir Vergebung und wäscht mich rein. Vergebung, Jesu Christi, ist so eine andere Quelle dessen, wie wir Fröhlichkeit bekommen. Nicht meine Idee, Luther hat mal gesagt, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Und Seligkeit meint er mit Fröhlichkeit, da ist Leben und Fröhlichkeit. Das ist so. Vergebung der Schuld ist etwas ganz Wunderbares. Wenn uns die Schuld genommen sind, sind wir froh. Also das ist die zweite Quelle, wo man diese Fröhlichkeit bekommen kann. Das dritte ist der Heilige Geist natürlich. Der Heilige Geist kommt über die Bibel und dieser Kämmerer ist vom Heiligen Geist erreicht worden. Sein Taufbegehren kann man ja nicht anders verstehen, als dass es der Heilige Geist, der ihn ist. Und die Bibel spricht davon eben, dass die Frucht des Geistes Freude ist. Also wenn du keine Freude hast als Christ, fehlt dir Heiliger Geist. Da bist du zu stark im Weltlichen gebunden, dann brauchst du mehr Heiligen Geist. Dann hingehen, Hände falten, sagen, Herr, gib mir deinen Geist. Da werden jetzt einige sagen, Herr Pastor Latzel, das mache ich schon die ganze Zeit. Seit einem halben Jahr bin ich im Tief drin, ich komme da gar nicht raus, ich habe keine Fröhlichkeit mehr. Über mir sind nur die Probleme dieses Lebens, ich komme da nicht mehr raus. Dann sage ich, okay, wenn du alleine mit deinem Gebet nicht weiterkommst, dann sag es deinen Brüdern und Schwestern. Dann lass mehr Leute für dich beten. Pray until something happens. Bete, bis was passiert. Und manchmal brauche ich da andere Leute noch mit dazu, das ist klar. Wenn wir hier so eine Kirche alleine renovieren wollen, wollten das alleine machen, das schaffen wir in 30 Jahren nicht halt. Aber wenn da viele Leute dabei sind, dann geht das irgendwann. Und genauso auch, wenn wir merken, wir haben keine Freudigkeit, wirklich dann die Brüder und Schwestern mit dazu nehmen, dass wir darum beten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Je mehr Jesus Christus, je mehr Heiliger Geist in uns ist, desto mehr Freude haben wir. Aber je mehr alter Adam uns ist und je weniger Heiliger Geist, desto weniger Fröhlichkeit und Freude haben wir. Da können wir uns an ein paar Dingen freuen in dieser Welt, aber nicht diese ewige Freude. Und wie gesagt, das ist die nächste Quelle. Wenn du tatsächlich Freudigkeit haben willst, dann eben um den Heiligen Geist gebeten im Gebet, und Gott wird ihn dir geben, und du wirst merken, je mehr Heiliger Geist in dir drin ist, desto mehr Fröhlichkeit wirst du haben. Eine vierte Quelle, ewiges Leben. Auch das können wir aus dieser Geschichte lernen. Hier heißt es ja, dass der Philippus dem Kämmerer das Evangelium erklärt. Also ich bin natürlich bei weitem nicht so vollmächtig wie dieser Philippus und weiß noch nicht ganz genau, wie er hier gepredigt hat. Aber eins ist mir klar, wenn der vom Evangelium von Jesus Christus gesprochen hat, dann wird er davon gesprochen haben, von der Erlösung am Kreuz und von der Auferstehung und von dem ewigen Leben, was wir bekommen. Das gehört notwendigerweise mit dazu, das geht gar nicht anders, das ist klar. Und jetzt hat er diesem Kämmerer vom ewigen Leben erzählt. Und er hat das angenommen im Glauben und ist froh. Und das ist auch eine Quelle der Freudigkeit. Ewiges Leben. Also wenn das stimmt, dass es wirklich ewiges Leben gibt, und das stimmt, das darf ich euch versichern, das muss ich euch versichern, es gibt ewiges Leben, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Ja, Halleluja, da kann man sich nur freuen. Da kann man sich nur freuen, ich wiederhole das immer wieder nur, dann ist der Tag unseres Todes der Hauptgewinn, endlich dann in der Herrlichkeit sein im himmlischen Jerusalem. Kein Verlust, keine Tränen, endlich daheim sein. Dann schauen und sehen dürfen, was Gott uns verheißen und für uns bereitet hat. Halleluja. Und das hat der Kämmerer verstanden. Sein Leben vom ewigen Leben her denken und verstehen. Das ist etwas, was mir Fröhlichkeit gibt, zu wissen, jawohl, das Happy End meines Lebens kommt. Und wenn du Fröhlichkeit haben möchtest, bitte dann guck nicht auf dieses Irdische, auf die paar Monate und Jahre, die dir hier noch bleiben, mit deinem Häuschen, deinem Auto, mit sonst irgendwas, dann dekliniert dich der Teufel von oben bis unten durch. Jesus hat ein ganz anderes Ziel mit deinem Leben, Ewigkeit. Und wenn du dich von der Ewigkeit her verstehst und weißt, was da auf dich wartet, wow, da kannst du nur fröhlich und froh sein und da kannst du auch mit all den Trennungen, all den Scheidungen, all den Leiterfahrungen dieses Lebens fertig werden. Das dürft ihr wissen, einfach wenn ihr euch vom ewigen Leben her bestimmen lasst. Also wenn ihr Freudigkeit haben wollt, Fröhlichkeit im Glauben, guckt immer wieder auf das ewige Leben, lasst euch darauf aufbauen. Auch das ist jetzt keine Idee von mir, nicht, dass ihr denkt, ich bringe hier irgendein Programm von mir selber mit. Das sagt Jesus, irgendwann kommen mal die Jünger zu ihm und die sind richtig begeistert, weil Jesus hat sie ausgesandt, hat ihnen Vollmacht gegeben, Geister auszutreiben, es hat funktioniert und die freuen sich über das, was hier läuft. Kommen wieder, sind ganz begeistert und Jesus sieht die Stimmung da bei den Jüngern und er sagte ihnen in Lukas 10, darüber freut euch mal nicht, dass euch die Geister untertan sind, so gut und so schön das ist. Er sagt, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. So heißt es, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber freute sich Jesus im Heiligen Geist. Und wenn du das klar hast, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dass du dabei bist, ist das erstmal auf der Passagierliste, die in die Ewigkeit geht, ins himmlische Jerusalem, nicht in die Hölle, Halleluja, dann kannst du in dieser Welt wunderbar leben und dann wirst du auch fröhlich. Denk über das ewige Leben nach. Das ist so eine andere Quelle. Und eine andere Quelle, das muss man auch noch sagen, halt, die der Kämmerer erleben darf, ist eben dieser Philippus. Der ist so ein Freudenüberbringer, der ist wirklich so ein Freudenüberbringer. Paulus sagt mal so ein Wort in 2. Korinther 1, er sagt, er steht ja mit der Gemeinde in Korinth im Clinch, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Und das macht ganz genau hier dieser Philippus mit dem Kämmerer. Er ist Gehilfe im Glauben. Es gibt so Freudenbringer. Und das ist was ganz Wunderbares. Und ich hoffe, du hast Freudenbringer in deinem Umfeld, dass du als Christ mit anderen Christen und Christinnen zusammenlebst, die dir Freude schenken. Also heute versuche ich das in meinen begrenzten Mitteln, dir Freude zu schenken. Ich sage, Mensch, auch wenn du jetzt traurig bist, wenn du leidest unter Trennung, wenn du Leiterfahrung hast, es gibt eine Quelle zur Fröhlichkeit, wie du neu wieder fröhlich wirst. Geh in die Bibel, lass dich von der Vergebung einfach reinigen, von dem Blut Jesu Christi. Bitte den Heiligen Geist an dein Leben und denk über das ewige Leben nach. Aber hoffentlich gibt es noch andere Christen, die dich motivieren. Als ich im Studium gewesen war, musste mein Griechisch lernen da, das muss man ja zu Anfang des Studiums machen, halt. Da kam der Griechisch-Prof immer jeden Morgen rein, er sagte immer, Scheirette, das ist das griechische Wort für freut euch, und er hat das immer wieder erläutert, Mensch, wir haben so viel Grund zum Freuen und das ist der urchristliche Gruß auch, Scheirette, freut euch, das ist wichtig, dass wir uns als Christen dazu immer wieder ermutigen, dass wir Freudenbringer sind, dass wir hingehen, anderen Leuten sagen, weißt du, wir haben Grund zur Freude, weil Jesus da ist, freut euch. Und das macht eben auch diese Trennung hier deutlich. Eine Trennung, die zeigt, was der Herr schenkt. Der Kämmerer ist nicht traurig über die Trennung mit dem von dem Philippus. Nein, er ist fröhlich und froh darüber, was der Herr ihm schenkt. Ein drittes, eine Trennung, die zeigt, was der Herr für nötig erachtet. Der Herr erachtet, da bin ich mir sehr sicher, die Notwendigkeit des eigenen Gehens im Glauben. Jetzt kommt der Philippus auf so wunderbare Weise zu dem Kämmerer hin, der erklärt ihm alles, er tauft ihn. Und jetzt hätte es natürlich sein können, dass der Kämmerer so seinen Glauben sehr stark an den Philippus bindet. Wir haben letzte Woche von 1. Korinther 3 gesprochen, über den Predigttext, da ging es ja darum, dass es in Korinth Parteiungen gab, wo man tatsächlich nicht sich auf Christus gründete, sondern der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Apollos. Und die Gefahr hätte hier sicherlich auch bestanden. Und ich glaube, dass deshalb der Philippus direkt entrückt wurde, damit diese Gefahr nicht besteht, sondern dass der Kämmerer direkt auf eigenen Füßen lebt, nicht irgendwelche Glaubenstheorien des Philippus nachbetet und nachlebt, sondern dass er direkt eigenen praktischen Glaubensvollzug hat. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt, dass ich einen Hausbesuch gemacht habe bei jemandem, 70. Geburtstag, und der Mann kam dann und legte mir seine Bibel auf den Tisch. Aber es war nicht seine Bibel, es war die Bibel des Großvaters, eine zerlesene Bibel. Und er berichtete mir dann davon, dass eben der Großvater Kirchvorsteher gewesen sei und ein gläubiger Mann. Und man merkte deutlich in den Ausführungen des Großvaters, er sagt dann auch, ja, unsere Familie ist eben auch gläubig, aber das bezog sich alles auf den Großvater. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie sieht es denn mit Ihrem Glauben aus? Ja, ich glaube auch. Ja, gehen Sie denn in die Kirche? Nö. Lesen Sie die Bibel? Nö. Und da war klar, das war so ein bisschen, ja, weil der Großvater mal eine ganz große Nummer als Kirchenvorsteher gewesen war, weil er auch fromm war und alles halt, da glaubt man so nach dem Motto, ja, wie so ein Erbe, wenn mein Großvater 100 Hektar Land gehabt hat, da bleibt für mich auch noch ein bisschen was übrig. Aber das ist im Glauben nicht so. Im Glauben, da gibt es keine Großväter, Väter, Mütter oder Großmütter. Da muss man alleine gehen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich im Glauben nicht an andere Menschen bindet oder dass man den Theorien anderer Theologen oder Pastoren nachhängt. Es ist wichtig, sich im Glauben mit Lehre zu beschäftigen. Aber wichtiger ist, dass man es praktisch vollzieht. Ihr wisst, dass es im Glauben zwei Teile gibt. Es gibt die Theorie und es gibt die Praxis, also den Glaubensinhalt und den Glaubensvollzug. Und es ist wichtig, mit dem Glaubensinhalt sich zu beschäftigen, davon Kenntnis zu haben. Aber wichtiger ist der Glaubensvollzug. Das ist auch im normalen Leben so. Es ist interessant zu wissen, dass es die Liebe gibt, dass man da Liebesfilme guckt, Liebesromane liest oder Liebeslieder hört, gar kein Thema. Aber das bringt mir alles nichts, wenn ich nie Liebe gespürt habe, wenn ich nie selbst verliebt war oder dann geliebt wurde. Das ist der Unterschied. Genauso ist es im Glauben. Man muss den Glaubensvollzug haben, nicht nur sich mit dem Inhalt beschäftigen. Und das ist ganz wichtig hier, auch die Trennung. Ich denke, dass hier eine Gefahr bestanden hätte, dass eben, wenn der Philippus bei dem Kämmerer geblieben wäre, dass er sehr stark an ihn gebunden worden wäre. Und so muss er jetzt alleine weiter. Als ich Fahrradfahren gelernt habe, da war es so, dass ich, was weiß ich, 5 oder 6 Jahre alt war, so ein Fahrrädelchen hatte und da waren Stützräder drauf, da konnte man nicht runterfallen. Also das war das Fahrrad und zur linken und rechten Seite waren Stützräder. Da bin ich so bestimmt 4, 5 Wochen mit den Stützrädern rumgefahren. Irgendwann hat mein Vater gesagt, jetzt müssen die Stützräder runter. Das wollte ich nicht. Ich wusste, das ist gefährlich, da kann man hinfallen. Und dann hat er gesagt, ich halte dich fest, ich laufe hinter dir her. Das hat er auch die ersten 10 Meter gemacht. Und dann hat er das gemacht, was jeder Vater macht, hat er mich losgelassen. Ich habe es gar nicht gemerkt, bin ich alleine gefahren, schwupps, da ging's. Und wisst ihr, genauso muss es auch im Glauben sein. Ja, wir brauchen gerade zum Anfang so gewisse Stützen, Brüder und Schwestern, die uns mittragen. Aber irgendwann ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch den Glaubensvollzug macht, dass man selber strampelt, dass man das wirklich glaubt, nicht nur irgendwelche Theorien nachbetet. Und da möchte ich dich mal fragen, wo es bei dir im Glauben so momentan ist. Bist du so einer, der eher noch so die Theorien nachbetet, der auch weiß, was alles drinsteht und kann sagen, wie weiß der Kuckuck, der Theologe über die Vorentrückung denkt oder dieser und jener über die Taufe und sonst irgendetwas. Das ist schön und gut, aber gehst du auch selber, vertraust du diesem Gott, hast du Glaubensvollzug? Das ist das Entscheidende, dass wir das wirklich machen, wir selber uns auf Christus gründen und wir ein Ja zu ihm haben und den Glauben tatsächlich vollziehen. So wie die Emmaus-Jünger, die haben auch alles gehört gehabt, alles mitgekriegt, die waren mit Jesus gegangen halt, aber nichts verstanden, nichts selber vollzogen. Und dann in der Begegnung mit Jesus, als er uns nochmal erklärt, auf einmal checken sie es. Hey, das ist es halt. aber in dem Moment ist auch Jesus wieder weg. Das ist auch so eine ganz interessante Trennungsgeschichte. Und dann kehren sie zurück und sind erfüllt und sagen wirklich, das ist nicht nur Theorie, das ist nicht nur irgendetwas, was uns da die Frauen erzählt haben, es ist die Wahrheit, ich habe es selber erlebt und erfahren. Das werde ich aber nur merken, wenn ich selber den Weg gehe. Und das ist nötig im Glauben, und das macht diese Trennung hier deutlich, dass es eben wichtig ist, den eigenen Weg zu gehen, die Notwendigkeit des eigenen Gehens. Und dann viertes und letztes, was diese Trennung zeigt. Eine Trennung, die zeigt, wie der Herr führt. Sie wissen, dass Lukas der Evangelist des Weges ist, so sagen die Theologen. Fast alles, was so besonders bei Lukas ist, passiert auf dem Weg. Also der barmherzige Samariter, der ist auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Der verlorene Sohn, der den Weg aus dem Vaterhaus zurück, den Weg ins Vaterhaus. Die Geschichte von Zachäus, wie Jesus auf dem Weg nach Jericho hineingeht. Die Emmaus-Geschichte auch so, raus aus Jerusalem, zurück nach Jerusalem. Saulus, seine Bekehrung halt nicht, aus dem Weg nach Damaskus. Passiert immer die Dinge auf dem Weg. Lukas nennt auch die Christen, die des Weges sind, die des Weges sind. Und hier diese Geschichte zeigt auch nochmal deutlich, ist auch wieder so eine Weggeschichte. Ne? Der Kämmerer ist auf dem Weg zurück in sein Heimatland halt, passiert etwas auf dem Weg. Und es zeigt, wie die unterschiedlich geführt werden. Er zeigt, wie der Herr führt. Und das Erste ist wichtig, der Herr führt unterschiedlich. Führungen Gottes sind unterschiedlich. Also als sie jetzt hier getrennt werden, geht der eine zurück ins Heimatland. Der bleibt Finanzminister, wird nicht hauptamtlicher Mitarbeiter, sondern er geht seinen Weg fröhlich. Der andere wird entrückt und der macht weiter hauptamtlichen Dienst. Der war ja Diakon und Evangelist und predigt in allen Städten. Das ist eine sehr unterschiedliche Wegführung. Der eine so, der andere so. Und so ist das im Reich Gottes. Wir werden alle unterschiedlich geführt. Es gibt nicht das eine stereotype Programm. Jesus geht mit jedem seinen eigenen ganz persönlichen Weg. Die Ostergeschichte, Johannes 21, da kriegt Petrus gesagt, wenn du eines Tages alt sein wirst, dann wirst du tatsächlich das Martyrium erleben, du wirst sterben. Das sagt Jesus ihm. Und da fragt Petrus nach, ja gut, aber was ist denn mit ihm, mit Johannes? Und dann sagt Jesus zurück, das geht dich nichts an. Du hast einen ganz anderen Weg. Und für Johannes war ein ganz anderer Weg bestimmt als für Petrus. Und so ist das im Evangelium, auch hier bei dem Kämmerer und bei Philippus, unterschiedliche Wegführung. Ich weiß, dass das für manche Christen ein Problem ist. Die vergleichen sich nämlich mit anderen Leuten. Die gucken nicht auf ihre Beziehung mit Jesus, wie er mich führt, sondern sagen, wie führt er denn den anderen? Und dann wird man entweder neidisch, weil man sagt, oh, der hat es viel besser. Der hat eine viel bessere Fahrstelle. Der hat es viel einfacher, der darf einen viel besseren Dienst im Reich Gottes machen, der hat viel mehr Ansehen als ich, das ist doch ungerecht. Oder, das ist das andere Extrem, man wird so ein bisschen hochmütig, dass man sich sagt, oh, wie gut mich Gott führt. Wenn ich die anderen angucke, oh, meine Güte, ich habe viel mehr drauf, viel besser halt, nicht so wie der Pharisäer im Tempel, der da auf den Zöllner guckt halt. Er führt unterschiedlich und lasst euch das nicht zur Anfechtung werden, weder, dass ihr hochmütig werdet, über andere erhebt, aber auch nicht, dass ihr neidisch werdet. Gott führt dich. Das ist anders als mit anderen Menschen. Das ist ganz anders. Der eine hat viel Geld, der andere wenig Geld. Der eine ist verheiratet, der andere ist unverheiratet. Der eine kriegt ein Kind, der andere kriegt kein Kind. Der eine hat eine glückliche Ehe, der andere keine glückliche Ehe. So wie Gott führt, ist unterschiedlich. Aber guck nicht auf andere Menschen, dann fängt wieder der Widersacher an, dich durchzudeklinieren, wenn du dich vergleichst. Guck auf das, wie Jesus dich führt. Und das ist ganz individuell. So wie er individuell den Kämmerer führt, führt er anders den Philippus. Aber er führt nicht nur unterschiedlich, er führt auch anders als erwartet. Ich habe mich mal reinversetzt in den Morgen, als dieser Tag begonnen hat, als das stattgefunden hat mit der Taufe und mit der Entrückung. Was der Philippus vielleicht gedacht hat, was los ist, bevor er den Befehl gibt, halte ich zu dieser Straße. Der hat vielleicht gedacht, ich gehe nochmal da und dorthin, ich bete nochmal mit dem und dem Bruder. Der hat sicherlich seinen Plan gehabt, aber auf einmal kommt Gott und führt ihn ganz anders. Und auch als die Taufe fertig ist, ja, hat er sicherlich gedacht, ja, was wird jetzt passieren? Der wird sich jetzt sicherlich bedanken oder wir werden noch ein Gebet zusammen sprechen. Er wird entrückt, ganz anders geführt, als er sich das sicher vorgestellt hat. Und der Kämmerer genauso. Der wird gedacht haben, oh wei, jetzt die 3000 Kilometer in der Kutsche, ach, und jetzt durch die öde Gegend halt und sowas alles, wird er gedacht haben, diese lange Reise, hat vielleicht gedacht, was esse ich zu Mittag, wo kehren wir nochmal ein? Der hatte nicht damit gerechnet, dass er am Abend getauft ist und so ein großes Wunder erleben darf. Aber so sind die Führungen Gottes, die sind immer anders als erwartet. Und das könnt ihr auch in der Bibel lesen. Guckt auf den Weg von Josef, immer anders als erwartet. Auf das Volk Israel als Ganzes, immer anders als erwartet halt. Gott führt anders, als wir es erwarten. Und ein drittes dazu, wie der Herr führt, eine Trennung, die zeigt, wie der Herr führt. Der Herr führt schubsend. Schubsend. Das ist so ein Wort, hat mir Lutz Schäufler mal gesagt. Sagt, wenn er seine Biografie schreibt, will er drüber schreiben, wir sind Geschubste. ist ja großer Mann Gottes halt, großer Evangelist halt, hat vieles verstanden halt. Und das eine ist ihm klar und deutlich, dass das meiste im Leben, was dann auch gelingen darf bei so einem Evangelisten, ist nur reingeschubst. Und das ist ja auch so eine geschubste Geschichte hier, diese Trennungsgeschichte. Also der Philippus hat ja nicht eine Idee, dass er sagt, ich muss da und da hingehen, sondern Gott muss ihm sagen, geh mal da hin. Der schubst ihn quasi zum Wagen. Und auch als sie dann in der Einöde hinkommen, auf einmal ist Wasser da. Da wird er quasi reingeschubst. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann kommt plötzlich an einen See. Das ist auch alles vorbereitet von Gott. Ja, und dann, das ist ja mehr als ein Schubser, so eine Entrückung. Wenn du so weggebeamt wirst, so wie bei Raumschiff Enterprise, halt nicht auch so. Geschubste. Und auch das finden wir immer wieder, gerade wenn wir Apostelgeschichte lesen, so, wir sind Geschubste halt. Petrus, der da im Knast liegt, Apostelgeschichte 12, in Ketten halt, nichts mehr möglich. Auf einmal kommt der Engel und schubst ihn an, damit er wach wird. Richtig im wahrsten Sinne des Wortes, damit er rauskommen kann. Oder als Paulus dann auf der Missionsreise ist, auf der zweiten halt, der will eigentlich seinen Weg gehen, die Gemeinden besuchen, die er gegründet hat. Auf einmal kommt da die Stimme, komm rüber zu uns. Auch so ein Schubsen in die Dinge hineinzufallen. So ist das im Reich Gottes. Und das passiert sehr häufig, dass wir in Lebenssituationen als Christen reingeführt werden, die wollten wir gar nicht. Die haben wir uns nicht so ausgedacht, die waren auch nicht so geplant. Aber bitte, wenn der Herr uns schubst, Herr, dann lasst euch schubsen, lasst euch gebrauchen. Wir dürfen wissen, wenn wir gläubig sind, der Herr ist immer dabei und er führt uns, auch wenn es mal nicht so ganz angenehm ist und sich anders entwickelt, als wir es erwartet haben. Der Herr führt schubsend, er führt unterschiedlich, er führt anders als erwartet und er führt schubsend. Ich habe die Predigt begonnen, habe gesagt, das ist eine merkwürdige Geschichte. Merkwürdig mit dem, was hier passiert, dass da so eine abrupte Trennung passiert. Das ist merkwürdig im Sinne von seltsam. Aber man kann dieses Wort merkwürdig natürlich auch noch anders verstehen. Nicht nur merkwürdig im Sinne von seltsam, sondern auch des Merkens würdig. Und so möchte ich diese Predigt schließen halt. Ja, das ist schon eine seltsame Trennung, aber es ist eine Trennung, die des Merkens würdig ist. Nämlich, dass wir uns merken dürfen, wer der Herr ist, nämlich der Herr über Raum und Zeit. Dass wir neu sehen dürfen, was er uns schenkt, die Fröhlichkeit. Dass wir neu schauen dürfen, was er für nötig achtet. Nämlich, dass wir im Glauben wirklich eigene Wege gehen, auf eigenen Füßen stehen und dass wir sehen dürfen, wie der Herr führt, nämlich unterschiedlich, anders als erwartet und schubsend. Eine merkwürdige Trennung, möge unser Herr und Heiland diese Predigt über diese merkwürdige Trennung an deinem Leben und Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.